SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit Rebecca Lang. Sie ist Dirigentin und hat im Juli ihr Debüt in Western Australia. Einen schönen guten Tag, Rebecca.
Guten Morgen, Wolfgang.
Wie kommt denn das, dass eine Dirigentin aus Deutschland nach Australien kommt? Erklär uns doch das mal.
Ich bin eigentlich ursprünglich aus Australien und bin dann vor 15 Jahren nach Deutschland ausgewandert, um die mehrere Möglichkeiten in Deutschland als Dirigenten wahrzunehmen, weil natürlich in Deutschland gibt es viel mehr Musiktheater als in Australien und viel mehr Möglichkeiten für junge Künstler einzusteigen im Beruf. Und das habe ich wohl gemacht und ja, es ist immer noch ein Traum gewesen, natürlich in meiner Heimat an eine Staatsoper zu dirigieren. Und jetzt darf ich das.
Und sag uns doch, wo aus Australien kommst du denn her?
Aus Melbourne, in Victoria.
Und dort hast du auch dein Musikhandwerk gelernt?
Ja, genau. Ich habe erstmal Klavier angefangen. Tatsächlich mit 3 habe ich meine erste Klavierunterricht von meinem Papa bekommen. Und habe es einfach immer weiter gespielt und dann habe ich an der Victorian College of the Arts Bachelor of Music Performance absolviert. Dann habe ich auch angefangen mit Dirigierunterricht und habe auch Lehramt studiert und dann bin ich nach Deutschland gegangen und da habe ich tatsächlich meine Diplom in Orchesterleitung absolviert in Hamburg.
Und du sagst, du hast schon mit 3 Jahren angefangen, ist ja früher als Mozart.
No, ich glaube, der war auch schon ziemlich früh dran, aber ja, mit 3 konnte ich schon meine ersten 3 Töne spielen, das ist ziemlich normal eigentlich. Also wenn ganz Kleine so anfangen, dass sie ein paar Töne greifen können, schon mit 3.
Hast du denn das Musikalische schon damals so in dir gespürt?
Ich habe keine Erinnerung davon, aber meine Eltern haben das schon bemerkt. Und deshalb haben sie das dann gefolgt, glaube ich. Und das ist auch in meiner Familie. Mein Papa kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Meine Oma hat auch Klavier gespielt. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen in meine Genen.
Und dann hast du mit wie vielen Jahren hast du dann dich entschlossen, auszuwandern nach Deutschland?
Da war ich 28, aber ich glaube, die Idee war schon ein bisschen früher da. Ich erinnere mich, ich habe meine allererste Europareise mit meiner Mama zusammen gemacht. Und ich meine, das war in 2002 oder so. Und das war das allererste Mal, als wir in Paris und Wien und London waren. Und ich werde das nie vergessen. Wir haben so eine Tour gemacht von der Wiener Staatsoper, wo man alle Räumlichkeiten dann sehen kann mit einem Tourguide. Und da stand ich da und ich habe diese ganze Komponisten im Malersaal angeguckt und diese ganze Teppiche, die überall hängen. Und ich dachte, ach, ich habe so irgendwas in mir gespürt, das mir gesagt hat, Mädchen, du gehörst hier. Und dann habe ich das nachgefolgt in den nächsten paar Jahren und mich organisiert und Geld gespart und einen Plan gemacht und Deutsch gelernt. Und the rest is history, as they say.
Aber es gibt ja eigentlich gar nicht so viele weibliche Dirigenten. Das ist ja doch immer noch eine sehr starke Männerdomäne, oder irre ich mich da?
Nee, da hast du leider noch recht. Das Thema, also ich kann, glaube ich, für mehrere Dirigentinnen sprechen. Das ist nervig, weil ich denke mal, ey, Leute, es ist 2022, warum ist das immer noch Thema? Aber das ist leider die Wahrheit. Es gibt ganz viele Dirigentinnen, die haben aber nicht so viel Arbeit so, wie die Männer. Also ganz viele Männer sitzen immer noch auf wichtige Stellen oder sind Generalmusikdirektoren oder künstlerische Leitung oder. Und es gibt ganz viele sehr talentierte, begabte, fähige Frauen, die einfach nicht in diese Position kommen. Wir sind schon da, aber ja, es ist immer noch der Fall, dass man dieses Glass Ceiling durchbrechen muss. Ja, aber ich versuche mal nicht darauf zu fokussieren. Ich möchte einfach mal Musik machen.
Gibt es denn unter den weiblichen Dirigenten jemanden, der da ein Vorbild ist?
Och, alle eigentlich. Also ich glaube, es ist Vorbild für mich ist mehr hat weniger mit Gender zu tun als mit Style oder Geschmack oder so. Ich finde, Maren Alsop ist eine echte super Beispiel für eine Dirigentin, die auch ganz viele andere Frauen fördert und das auch in der Öffentlichkeit. Aber nicht nur Frauen, sie fördert halt jüngere Dirigenten. Aber sonst, also jede Frau, die ans Pult steht, tut uns gut.
Und unter den Männern, wer ist denn so für dich so musikalisch oder vom Stil her jemand, den du bewunderst?
Carlos Kleiber, der ist mein Lieblingsdirigent. Es gibt nichts Besseres.
Und musikalisch, gibt's da einen Schwerpunkt für dich?
Tatsächlich gerade Puccini, weil letztes Jahr habe ich La Bohème in Belfast, in Nordirland, dirigiert und das passt dann ganz gut, das als nächstes dann mit Tosca dann zu folgen. Diese Musik liegt mir total gut, also sowohl musikalisch als auch körperlich. Von dem viel Rubato-Style und sowas, das passt meine Körperlichkeit, das ist auch nicht unwichtig. Also ich würde das sagen, Puccini, da bin ich auf jeden Fall zu Hause. Aber dann auch gleichzeitig Mozart. Das ist auch einer Lieblingskomponist.
Sag mal, in Australien sind wir eigentlich alle ganz sportlich und so genau. Beweglich. Ist das, überträgt sich das in deinen Dirigentenstil?
Ach, vielleicht, ich weiß nicht. Also natürlich, wie alle anderen australischen Kinder, habe ich ganz viel Sport gemacht, als ich jung war. Also wir drei Kinder und unsere Familie waren alle bei Schwimmen und Tennis und Netball, Basketball, alles Mögliche. Wir haben ganz viel Sport gespielt. Also müsste mich körperlich irgendwie geprägt haben, obwohl ich also muss zugeben, so heutzutage mache ich nicht so viel Sport. ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine sportliche Aktivität zu dirigieren, besonders wenn man dann 3-4 Stunden vor dem Orchester stehen muss, ohne müde zu werden. Ja.
Aber sag mal, es gibt ja Kritiker, die sagen, also Dirigenten und Dirigentinnen, totally overrated, das können die Orchester auch selber machen. Wie ist denn die Wahrheit?
Das stimmt, also teilweise, natürlich können die das selber machen, aber das ist dann die Frage, wer gewinnt, ne? Wenn man so ganz viele Menschen denken, aber die haben doch die Noten da, die wissen, wie es geht, die sollen das spielen. Aber das ist dann die Nuancen und Feinheiten, weil wenn man sowas sieht wie Rallentando, ne? Ganz einfaches Beispiel, so langsamer werden. Ja, aber welche Geschwindigkeit werden wir dann langsam? Und wer soll das entscheiden? Und wann kommen wir an unser neues langsames Tempo? Und wer soll das dann koordinieren? Weil da muss irgendeiner diese Entscheidungen treffen. Und da müssen sich die Spieler dann einigen, dass die dann da mitgehen. Weil wenn jeder seine eigene Version von jedem kleinen Detail macht, dann ist es überhaupt nicht zusammen. Und das hört man deutlich. Und dann vor allem, merke ich auch bei Einstudierung von Partituren und so, da höre ich auch ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Aufnahmen, besonders die ganz alten Aufnahmen. Und da hört man gewaltig, also wie unterschiedlich alle Aufnahmen sind. Es ist die Interpretation von jedem kleinen Detail. Und das liegt dann am Dirigent. Und das ist natürlich eine künstlerische Interpretation. Und das ist genau das, was ausmacht zwischen so eine Aufnahme und Live-Musik zum Beispiel, so was man dann in dem Moment dann erleben kann.
Ihr habt ja während des Konzerts alle stapelweise die Noten vor euch liegen, aber ich meine doch, ihr kennt das alles auswendig. Braucht ihr die Noten? Liegen die dann nur vor Show?
Nee, nicht nur vor Show. Also auswendig ist schon ein Begriff. Also das als Solist kann man das gut machen, auswendig spielen. Aber wenn man zum Beispiel, ich sitze im Orchester und spiele dann vielleicht heute Tosca, morgen Don Giovanni, übermorgen habe ich ein Schostakowitsch-Konzert und dann nächsten Tag habe ich eine Operetta. Das ist egal, dann wie gut ich alles kann oder wie gut ich das im Kopf auswendig habe, aber ich muss die Noten vor mir haben, um mich zu erinnern, was als nächstes kommt. Ganz viel liegt eigentlich tatsächlich auch an Lesefähigkeiten, wenn man so viel Repertoire gleichzeitig drauf haben muss.
Ja, man will ja nicht mit Mozart anfangen, mit Puccini enden.
Das stimmt.
Und nun kommst du also nach Western Australia, ich nehme mal nach Perth, und dirigierst am 14. Juli Tosca. Freust du dich darauf?
Ich freue mich riesig. Das ist ein Traum. ist ein absolutes Traum. Gestern habe ich auch das Orchesterliste zum ersten Mal gesehen und da sind auch ein paar alte, bekannte Namen drauf. Und ich freue mich einfach so sehr auf dieses Stück und auf die Menschen und auf dieses Cast. Das ist unvorstellbar. Also gibt es nichts Besseres. Also ja, ich freue mich außerordentlich.
Und wie viele Aufführungen sind geplant?
Fünf insgesamt.
Und tingelst du damit dann durch Australien oder bleibst du in Perth?
Nee, fünfmal in His Majesty's Theatre in Perth, genau.
Hast du schon ein anderes Engagement in Australien danach?
Nee, danach mache ich eine Woche Urlaub mit meiner kleinen Familie und dann fliegen wir zurück nach Deutschland. Und danach bin ich wieder in Belfast, an der Northern Ireland Opera und da mache ich Traviata.
Und du erwähntest anfangs, dass also das Musikleben in Deutschland, weil ja alles subventioniert ist, natürlich viel größer ist als Australien. Macht es noch Spaß, in Deutschland zu arbeiten?
Definitiv. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, unterschiedliche Sachen zu machen. Und also das größte Unterschied ist nicht nur, dass es subventioniert ist, ist, dass die Bevölkerung das tatsächlich richtig unterstützt. Das ist eine lange künstlerische Tradition in Europa, dass es den Menschen wichtig ist. Und dann kommen sie auch. Und das merkt man, dass die Gesellschaft total wichtig ist. Haben wir alle wieder neu gelernt in der Pandemie, dass wir nicht musizieren durften. Und ich glaube, jetzt ist es noch aktueller, dass es so kriegt die Menschen an Herzen.
Aber wenn ich mir so den Spielplan der deutschen Schauspielhäuser oder Opern anschaue, erzählt immer wieder die alten Klamotten. Wenn die Leute das nicht leid...
Ja, ich weiß nicht. Also das ist auch eine Frage. Also ich glaube, das passiert ganz viele Opernhäuser. Es ist eine Frage zwischen, okay, wir müssen irgendwas präsentieren, das unser Publikum gefällt. Und ganz oft heißt das The Hits, also rauf und runter in die gleichen paar Stücke. Ich meine, das ist so ein Kompromiss. Man muss das machen, um das zu ermöglichen, neue Stücke auch gleichzeitig zu machen. Weil da muss man so eine voll ausverkauftes, keine Ahnung, Bohème machen, um eine neue Kommission von einem jungen Komponisten auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, das ist so eine ewige, so ein Balancieren zwischen, okay, wir liefern, was wir wissen funktioniert, um das zu riskieren, was Neues auf die Bühne zu bringen. Und es gibt manche Theater, die das hervorragend hinkriegen. Also natürlich manche anderen Häuser denkt man so, ach Gott, ja, da muss ich nicht nochmal hin. Aber es ist immer so, es ist ein Kompromiss und ein Spiel eigentlich, also, um dass es klappt.
Die moderne Musik des 20. Jahrhunderts ist ja auch ein bisschen spröd. Also sie nähert sich dem Ohr nicht so ohne weiteres. Wie ist denn das bei dir als Dirigentin? Hast du da einen Geschmack für die moderne Musik?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also 20. Jahrhundert ist auch nicht mehr so neu. Und ich glaube, also inzwischen klingt das auch nicht so fremd für unsere modernen Ohren. Ich liebe neue Musik und ich liebe das auch, mit Komponisten zusammenzuarbeiten. Ich habe in Hamburg in 2018 die Welturaufführung von einem Oper von einem Kollegen von mir, von Cyrus Mirand, auf die Bühne gebracht. Das habe ich selber produziert und veranstaltet und dirigiert. Und das ist wunderbar, also ein nagelneues Stück Leben zu geben zum ersten Mal ist ein unbeschreibliches Erlebnis und ich finde es äußerst wichtig. Und ich meine, es gibt heutzutage kein einzige Style oder Genre, die man als neue Musik dann benennen kann, weil es so vielfältig ist, weil also alle gegenwärtige Komponisten haben so viele unterschiedliche Einflüsse und kommen aus unterschiedlichen Schulen, haben unterschiedliche Mentoren und Lehrerinnen gehabt und. Und es gibt durchaus sehr Konsonanten oder so angenehme Styles von neuer Musik. Natürlich gibt es immer noch schräge Sachen, aber ich finde die auch total wichtig, weil es alles eine Frage von, wie man das dann präsentiert, musiziert, kommuniziert. Und vor allem bei Oper, also wie man das dann inszeniert auf der Bühne, weil dann merkt man, also dass es nur um die Geschichte geht und wie ich mich fühle, wenn ich das angucke und nicht, ob ich das musikalisch schräg finde oder so. Ich finde, neue Musik ist einfach unfassbar wichtig und vor allem auch, dass wir anfangen können, so neue Geschichten zu erzählen, die uns gehören und nicht nur die Vergangenheit.
Und du sagst, du hast das in Hamburg aufgeführt, also diese steifen Hamburger. Ist das ein Publikum für so neue Musik?
Ja, auf jeden Fall. Sie sind nicht so stark. Ich wohne selber in Lüneburg. Da sind wir auch ein bisschen locker, glaube ich. Aber die sind für alles offen eigentlich, ist mein Gefühl. Weil es auch, man merkt, dass sie ihre Kultur so ernst nehmen. Und es ist eine Geschmackssache. Also ich meine, es gibt auch alle möglichen Menschen, die auch dort leben. Und ich habe auch in Hamburg studiert. Und da haben wir ganz viele neue, verrückte Sachen dann gemacht, besonders im Studium. Und das ist eine sehr willkommene Abwechslung, glaube ich, für die Musikszene.
Rebecca, wir freuen uns auf dich hier in Australien, muss ich sagen.
Und, danke.
Ja, und ich freue mich, dass du herkommst und ich wünsche dir viel Glück mit deinem Engagement hier in WA.
Vielen Dank, lieber Wolfgang, und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.